Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch verdient einfach in seiner ganzen Identität gesehen zu werden.
Wegbegleiter, der Podcast, der unter die Haut geht.
Ja, hallo, liebe Lilly, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dich heute begrüßen darf. Wir haben uns vor einiger Zeit bei dem Bundesverband Treffen vom Kinderhospiz kennengelernt. Und ich durfte da bei dir bei einem Workshop teilnehmen zum Thema Sexualität bei Menschen mit Behinderungen. Und dadurch bin ich natürlich sehr aufmerksam auf dich geworden. Und ja, ich bin sehr inspiriert worden von dir, wie du mit dem Thema der Öffentlichkeit umgehst und auch vor allem ins Gespräch mit vielen Menschen gehen möchtest. Deshalb habe ich dich jetzt heute auch eingeladen. Aber natürlich sind wir jetzt ganz neugierig, wer du bist und wo du herkommst und wie dein bisheriger Lebensweg so war. Erzähl uns doch da gern was drüber.
Ja, erstmal hallo an alle Zuhörenden und auch nochmal an dich. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und mit euch sprechen darf. Mein Lebensweg, ja, der war interessant, glaube ich. Also, ich bin in München geboren und lebe auch seitdem hier in der Weltstadt mit Herz, heißt es immer. Ich mache mittlerweile ziemlich viele verschiedene Dinge. Ich mache Kommunalpolitik für die Linke, habe mein eigenes Kleingewerbe, bin Expertin für die sexuelle Gesundheit und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung, für die städtische Gesundheitsreferat, habe ein Ehrenamt bei der Transinterberatungsstelle und noch einen kleinen Job in unserem Familienbetrieb. Ich bin trans und queer, also im Sinne von nicht heterosexuell, was natürlich in Verbindung mit meiner Behinderung auch nicht immer so ein ganz einfacher Weg war, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu.
Ja, vielen Dank. Genau, du hast jetzt schon mal ganz gut beschrieben, was du aktuell beruflich machst und wie du dich selber definierst. Vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Wie kam es denn dazu oder wie hast du denn angefangen, dich mit deiner Sexualität zu verbinden und vor allem auch unter der Ansicht oder unter dem Anteil mit deiner Erkrankung? Erzähl uns doch gern da ein bisschen mehr dazu.
Also, der Anfang entstand eigentlich durch die Menschen in meinem Freundeskreis. Also, wir waren halt Teenager und junge Erwachsene und ich bin in einem Freundeskreis aufgewachsen, in dem ich die einzige Person mit einer Behinderung war. Und wir haben uns immer an den Wochenenden getroffen, weil wir eben doch relativ weit in der Stadt verteilt waren. Und dann wurden natürlich Geschichten ausgetauscht. Im Sinne von, ich hatte hier ein Date und da habe ich die Nacht mit jemandem verbracht und dieses und jenes. Und ich konnte mir die Geschichten immer anhören. Aber ich konnte selbst keine Geschichten erzählen. Und es hat mir irgendwann die Frage ausgelöst, so, wo ist denn mein Anteil an diesem Namen, an diesen Storys? Und es hat mir dazu geführt, dass ich mich irgendwann einfach selbst gefragt habe, ob das jetzt mein Leben lang so bleiben soll, dass ich einfach nicht mitreden kann und diese Erfahrung nicht machen werde, oder ob ich versuche, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und so war es dann auch. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, mich einfach mal auf Datingseiten anzumelden und So habe ich dann relativ schnell die ersten Anfragen bekommen. Mit denen musste ich dann auch erstmal umgehen. Aus heutiger Sicht würde ich das alles anders interpretieren als damals, aber das sind auch 16 Jahre Erfahrung dazwischen. Und genau, so kam ich dann zu meinen ersten Erfahrungen.
Okay, und hast du dann in deinem Prozess, wenn du da erzählst, dass du dich auf Dating-Plattformen angemeldet hast, wie kann ich mir das vorstellen? Gab es dann Menschen, die auch Behinderungen hatten, mit denen du in Kontakt gekommen bist? Gab es da spezielle Plattformen oder wie war das bei dir?
Also es gibt spezielle Plattformen für Menschen mit Behinderungen. Von denen war ich aber nie Fan und ich habe mich auch damals bewusst nicht auf diesen Plattformen angemeldet. Ich habe die irgendwann später im Laufe meiner Arbeit mal getestet, aber die Gedanken, die ich damals schon hatte, haben sich da eigentlich bestätigt. Von daher waren die Menschen, die auf mich zukamen, das für mich interessiert haben, eigentlich immer ohne Behinderung oder zumindest ohne körperliche Behinderung. Es gibt natürlich auch andere Menschen mit Behinderung, das kam für mich aber nie wirklich in Frage, jemanden zu daten, der selbst eine körperliche Behinderung hat, einfach weil es gewisse Dinge sehr schwierig machen würde.
Ja, klar, das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn du sagst, du schaust jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, da nochmal anders drauf zurück, was würdest du jetzt anders interpretieren als am Anfang?
Also, ich hatte damals einfach ein ziemlich erfülltes Selbstbild. Also, ich fand mich selber nicht attraktiv oder in irgendeiner Form schön und hatte daher Zweifel oder auch Ängste, ob mich andere Menschen überhaupt irgendwie schön oder attraktiv finden können. Und als ich mich dann auf den ersten Webseiten angemeldet hatte, gab es aber Fälle, wo ich innerhalb von 5 Minuten 100 Messages hatte. Und ich hatte da nicht mal ein richtiges Profilbild, sondern so ein wirklich schlechtes Webcam-Foto, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie man sich eigentlich auf so Seiten und Apps darstellt. Also es war wirklich für mich eine absolute Überraschung, wie viel Interesse bestand. Und damals dachte ich halt, es wäre Interesse. Heute weiß ich, dass ich durch mein Alter einfach ein gewisses Publikum angezogen habe. Und dieses junge, unerfahrene reizt gewisse Menschen einfach extrem. Aber es ging da nie wirklich um mich als Person, sondern im Endeffekt war es ein bisschen raubtierhaftes Ja-Verhalten von überwiegend oder eigentlich ausschließlich Cis-Männern. Und damals konnte ich es halt nicht einordnen. Heute weiß ich, so anzahmlos war das, was in den ersten Momenten da passiert ist, eigentlich nicht.
Okay, ja. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt für dich oder wo stehst du jetzt gerade, an welchem Punkt? Also wenn ich da so genau nachfragen darf, wenn du jetzt gerade am Daten bist, wie läuft das jetzt gerade bei dir ab?
Ich war ab meinem 25. Lebensjahr in einer polyamoren Beziehung, hatte also konsensuell mehrere gleichberechtigte PartnerInnen. Also ich habe irgendwann tatsächlich Menschen gefunden, die sich für mich interessiert haben, als Mensch, als vollwertige Beziehungsperson. Habe in den ersten Jahren dann mal gute Begegnungen gehabt, mal schlechte Begegnungen gehabt. Also ich würde sagen, mein Dating-Leben verlief wild, aber ich weiß heute zumindest, was ich mag und was ich nicht mag. Ich kann mich selber wahnsinnig einschätzen. Aktuell bin ich seit 2 Jahren wieder Single. Also die Beziehung hat 9 Jahre erhalten und dann hat sich halt auseinandergelebt. Aber das Komfort, das passiert Millionen oder Milliarden von Menschen. Ich würde sagen, ich bin an jeder Erfahrung in Beziehungen oder auch zuvor in meinem Single-Leben gewachsen, tatsächlich, persönlich. Also ich habe heute eine Persönlichkeit, die sich definitiv nicht so entwickelt hätte, wenn ich diese Erfahrungen nicht hätte machen können.
Da kommen wir jetzt auch direkt dann zu dem Thema, wie wichtig eben diese Erfahrungen sind in unserer Persönlichkeitsentwicklung, sich eben mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Und wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, wie tabuisiert einfach dieses Thema in ganz vielen Bereichen noch ist für Menschen, die mit Einschränkungen leben oder eine gewisse Behinderung haben, körperlich wie auch mental oder eine kognitive Einschränkung. Von dem her, ja, ich finde es total spannend, wie da deine Haltung dazu ist und vor allem auch, wie Menschen im Gesundheitssystem oder auch Familien, Eltern oder An- und Zugehörige, die mit den erkrankten Menschen im Kontakt sind, wie können wir denn da gut damit umgehen, um gute Brücken zu bauen, dass da der Zugang leichter wird?
Also, ich glaube, dass man erstmal ein Verständnis dafür entwickeln muss, dass jeder Mensch eine Form von Sexualität entwickelt. Das gehört einfach zu uns dazu, in welcher Form auch immer. Das ist ja das, was viele Menschen mit Behinderung oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, in welcher Form auch immer, oft abgesprochen wird. Also so dieses Entsexualisierte. Einfach nur aufgrund der Identität oder dieses Teils einer Identität. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich zu meinen Eltern jahrelang gar nichts gesagt habe. Also meine Eltern wussten von den ganzen Dingen, die ich getan habe, jahrelang nichts. Ich bin zu meinen FreundInnen hin und habe meine FreundInnen um Unterstützung gebeten, weil ich wusste, die Menschen in meinem Alter gehen mit diesen Themen offener um. Und für uns war es damals so, dass ich eben auf meine Freunde zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe jemanden kennengelernt, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich denn dahin? Überhaupt zu diesem Date? Und da haben wir uns zusammen hingesetzt. Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie wir das umsetzen. Und am Ende war es einfach so, dass sie gesagt haben, es ist völlig natürlich, es ist völlig normal. Und wenn du uns brauchst, dann helfen wir dir. In welcher Form auch immer. Und ich glaube, das ist der perfekteste Umgang, den man überhaupt haben kann, sich hinzustellen und zu sagen, es ist normal, bei dir ist alles in Ordnung und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um dich in welcher Form auch immer zu unterstützen. Und es führte bei mir dazu, dass meine Freunde, die zu mir nach Hause gekommen sind, gesagt haben, sie gehen jetzt mit mir weg, mit mir ins Auto gestiegen sind. Wir sind zu meinem Date gefahren. Die haben mich abgesetzt, haben gesagt, viel Spaß, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Ansonsten bin ich in 3 Stunden wieder da und hole dich ab. Und wenn ich zu Hause war, und meine Eltern gesagt haben, wo wart ihr? Dann waren wir im Kino, beim Essen, beim Spazieren. Irgendwo. Wo wart ihr? Also, was habt ihr gemacht? Wo wart ihr? Dann haben wir ihnen halt irgendwas erzählt. Die waren aber auch nicht naiv. Also, die haben schon gewusst, dass da irgendwas läuft, was wir ihnen einfach nicht sagen. Und für meine Eltern war es anscheinend schwierig. Weil auf einmal hat es irgendwelche Geheimnisse. Und jetzt muss man sagen, ich habe ja meine Eltern nicht unbewusst ausgeschlossen, sondern es war ja eine Entscheidung für die Entscheidung gab es Gründe. Und der Grund war einfach, dass ich Angst hatte, dass sie es mir nicht erlauben würden. Also, dass sie im Weg finden würden, in welcher Form auch immer, zum Beispiel indem sie auf meine Freunde anreden, zu verhindern, dass ich diese Erfahrung mache. Und das eigentlich als Böswilligkeit, oder weiß ich mir nicht verwenden, sondern aus Angst.
Und das ist so, ganz kurz, wie alt warst du da?
Da war ich Anfang 20.
Okay.
Ja. Und das ist auch so ein Ding, das mir in meiner jetzigen Arbeit immer wieder begegnet. Ich würde den wenigsten Eltern unterstellen, dass sie ihren Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung aus Böswilligkeit Dinge nicht verönnen. Aber sie haben so einen starken, ausgeprägten Schutzgedanken, dass sie überall nur Schlechtes sehen. Schlechte Erfahrungen, Gefahren, vor denen man das eigene Kind beschützen möchte. Und wenn es bloß der Liebeskummer ist, der irgendwann passieren wird. Und auch da muss ich sagen, hätte ich diesen Freundeskreis nicht gehabt, hätten meine Freunde denselben Schutzgedanken auf mich entwickelt und projiziert, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Da, wo ich bin, wäre ich definitiv.
Ja, das ist ja. Da hatte ich auf jeden Fall einen total wertvollen Freundeskreis um dich rum. Und was ja total sichtbar macht, wie wichtig Inklusion ist, dass wir Menschen uns alle verbinden können und uns eben dann auch gegenseitig unterstützen in den Momenten, wo wir uns unterstützen können auf unsere Art und Weise. Die Freundschaften, die du da hattest, ihr habt euch dann über die Schule kennengelernt oder waren das dann so Freunde aus dem Dorf oder wie habt ihr euch kennengelernt in der Runde?
Also es gibt eine Sache, für die werde ich meinen Eltern ewig dankbar sein. Und das ist die Bemühung, dass sie sagen, wir versuchen, dass wenn sie irgendeinen Franchise bekommt, in dem nicht nur andere Menschen mit Behinderung sind. Und es hat so funktioniert, dass ich am Ende halt tatsächlich die einzige Person mit Behinderung in diesem Franchise war. Ich habe meinen Franchise einerseits durch Kindheitsbegegnungen gehabt. Also ich habe einen Menschen an meiner Seite, den kenne ich jetzt seit dem Sommerkasten. Der ist mir einfach geblieben. Oder wir uns. Andere habe ich dann kennengelernt, als sie Zivildienst gemacht haben. Zum Beispiel. Und man sich, das war Schulbegleitung und Freizeitassistenz.
Okay. Und daraus sind dann Freundschaften entstanden?
Daraus sind Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Und wir hatten halt gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen. Ich war dann irgendwann 15, 16 zu dem Zeitpunkt und die waren 18, 19, 20. Also der Sprung war auch nicht so groß. Und ja, viele von denen sind mir geblieben. Eine Freundin ist heute meine Ergotherapeutin. Meine beste Freundin habe ich auf einer Dating-App kennengelernt. Wir haben uns nie gedatet, aber haben uns super verstanden. Vom ersten Moment an.
Ja, wie schön. Ich finde es gerade auch so schön, vor allem die Verknüpfung eben wieder zu den Caregivern. Also wenn dann die Verknüpfung zu denen, wenn du dann da Freundschaften entwickeln konntest oder das dann jetzt immer noch deine ja, engen Bezugspersonen sind. Was ja auch wieder sichtbar macht, wie wichtig es eben ist, dass sich auch, so wie du sagst, AlltagsbegleiterInnen in deinem ähnlichen Alter mit dir zusammen sind, weil ihr ja dann auch nochmal andere Verbindungen aufbauen könnt oder halt auch die gleichen Themen habt. Ja, das natürlich auch nochmal eine ganz andere Basis ist, auf der man sich dann unterstützen kann gegenseitig. Hattest du oder gab es Situationen, wo du jetzt sagen würdest, da ist ein großes Feld für das System an sich. Wie gehen wir damit um, was, wo man nochmal gut ansetzen sollte, genau hinzugucken? Vielleicht auch körperliche Themen oder wo du das Gefühl hattest, da waren vielleicht Situationen, wo Übergriffigkeit stattgefunden hat dir gegenüber. Und vielleicht auch hattest du auch schon mal Austausch mit anderen Menschen mit Behinderungen, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Also, ich hatte großes Glück, dass mir überhäufiges Verhalten durch im weitesten Sinne viele Personen immer erspart geblieben ist. Oder ich halt immer ein Umfeld hatte, wo, wenn überhaupt ein Ansatz davon sichtbar war, ich halt sofort gesagt habe, ich will mit der Person nicht mehr zusammenarbeiten und dann wurde es beendet. Das ist ein Privileg, das ist absoluter Luxus und das hat halt nicht jeder betroffene Mensch. Ich habe Fälle von Personen, die sagen, ich würde mich gerne selber waschen, weil ich es noch kann, aber der Pflegeperson war es zu langweilig. Und die hat an der betroffenen Person einfach das Waschen abgenommen und sie eben ihren Willen waschen. Ich habe erlebt, dass Pflegekräfte ja sowas wie Dates der Beziehung brauchst du ja nicht, du hast ja andere Probleme. Auch das ist ein Übergriff, weil ich den anderen Menschen einfach die Bedürfnisse abspreche. Und ich glaube, dass es gerade in der Pflege wichtig ist, dass wir Menschen immer als vollständiges handelndes Subjekt wahrnehmen. Also man muss verstehen, das ist ein Mensch, Es ist immer ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, einer eigenen vielfältigen Identität, und dafür ist es jetzt völlig egal, ob da jemand wie ich im Raum steht, der noch sehr eigenständig selbstbestimmt unterwegs ist, oder eben jemand im Hummer liegt. Das ändert da nichts, das sollte nichts verändern. Und wenn wir das verstanden haben, dann fällt es uns, glaube ich, auch leichter, besser mit solchen Themen wie Sexualität oder Geschlecht oder was auch immer umzugehen.
Ja, total. Eben diese Empathie zu entwickeln oder auch diese Feinfühligkeit vor allem zu haben und eben eine Selbstständigkeit, so wie du sagst, die Selbstbestimmung, die du jetzt für dich noch leben kannst, die andere eben in dem Ausmaß gar nicht haben und dann natürlich noch mehr Feinfühligkeit von ihren Caregivenden brauchen. Ja.
Also eins kurz vielleicht noch eine sehr private Story aus dem Nähkästchen. Ich war 28, als ich dann die außerirdische Intensivpflege bekommen habe. Also da war dann nochmal ein richtiges Upgrade in der Art meiner Pflege von der Freizeitbegleitung hin zu, es muss rund um die Uhr jemand vorhanden sein, weil es auch einfach gefährlich ist, wenn das nicht der Fall ist. Und die erste Person, die zu mir kam, war schwierig. Also ich habe so ein kleines Ritual, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt und ich die Person nicht hänge, dann sitze ich immer abends relativ lange mit ihr am Tisch und rede mit ihr und versuche herauszubekommen, was für ein Mensch da vor mir sitzt. Und irgendwann im Laufe dieses Gesprächs sagte der dann zu mir, alles, was hier ist, ist für ihn eine Krankheit. So. Und das war noch vor meiner Transition und der dachte halt damals, er sitzt da beim Zisman eben über und von meiner Sexualität wusste er nichts und hat sich mit dieser Aussage halt sehr sicher gefühlt. Und sie war an einer Nacht bei mir. Am nächsten Morgen habe ich sein Chef angerufen und gesagt, pass auf, den brauchst du mir nicht mehr schicken. Und sein Chef kam dann zu mir, hat mich gefragt, was los war. Da habe ich sie mir ganz in Ruhe. Und er meinte, er ist zu dem leid, aber in diesem Job spielt sowas eigentlich eine Rolle. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht beurteilen, ob das in deiner Firma eine große Rolle spielt oder nicht. Ich finde es falsch, wenn es nicht so ist. Aber für mich endet es nichts. Ich möchte diesen Mann nicht in meiner Wohnung haben. Nicht mit meinem Freundeskreis, nicht mit meiner Geschichte. Das geht nicht. Also hat er gemeint, der Mitarbeiter ist sehr professionell und er kann damit umgehen. Und da habe ich dann gesagt, nee, pass auf, das ist nichts, womit du professionell umzugehen hast. Ich möchte einen Menschen in meiner Umgebung, der mein Sein ablehnt. Egal wie professionell er ist. Er hat mir gesagt, wie er denkt. Und damit ist gut. Und damit ist vorbei. Also es wurde ja akzeptiert. Der hat sich dann noch einmal wieder entschuldigt, worauf ich ihm gesagt habe, ja, okay, du hast dich entschuldigt, aber für mich endet halt nichts.
Ja.
Und allein die Tatsache, dass ich mich da damals hingestellt habe und meine Hände verteilt habe, war für den Chef dieser Firma völlig irritierend. Und ich denke, da fehlt einfach so ein bisschen an dem, was ich hier eben gesagt habe, dieser Teil einer menschlichen Existenz wurde von Seiten der Firma einfach komplett aus der Pflege ausgeklammert. Und das darf nicht passieren.
Ja, total. Ja. Ich finde, alles, was ich mit dir spreche und auch wenn ich sehe, was du für Arbeit leistest oder auch wenn du, wenn ich dich jetzt wieder so erlebe im Gespräch, also ich finde, für mich persönlich bist du so eine große Inspiration, für sich einzustehen, so viele Hindernisse oder so viele, dass die Themen, die du ansprichst, eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und ich glaube, dafür können sich so viele Menschen inspirieren lassen, Menschen, ob mit Behinderung, ob mit Erkrankungen, ob sich selber als queer identifizierende. Deshalb fand ich auch eben deinen Vortrag damals beim Bundesverband so wichtig und eben auch für unsere ZuhörerInnen, gerade jetzt hier mit Familien, die eben auch Jugendliche haben, die sich irgendwann selber finden wollen. Und wie du sagst, wie wichtig es ja auch für dich jetzt war, diese Erfahrungen zu haben, einen Freundeskreis zu haben, der dich unterstützt, weil also keine Jugendliche oder kein Jugendlicher oder kein junger Mensch möchte sich mit seinen Eltern unbedingt über die Dates unterhalten. Wir brauchen Gleichaltrige und Gleichgesinnte um uns rum. Und ich finde deine Geschichte daher so wertvoll für alle, die vielleicht in dem Bereich gerade sich fragen, wie gehe ich jetzt damit um, wenn meine Kinder älter werden? Oder ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
Ja, immer gerne. Ich habe mich auch bewusst für diesen Weg entschieden, um diese Aufklärung auch machen zu können. Ich freue mich über jeden, der aus dem Gespräch ein bisschen was mitnimmt. Und ich hoffe, das haben wir geschafft heute.
Ja, ich glaube auch. Ich würde all deine Kontaktdaten einfach verlinken, dass die Leute dich auch finden können. Also ich weiß ja, dass die auf dich zukommen dürfen. Da bist du ja sehr offen dafür, ins Gespräch zu gehen. Da kann man dich, glaube ich, auch über Instagram dann einfach anschreiben. Ja. Hast du noch ein paar letzte Worte, die du uns mitgeben möchtest? Oder hast du alles gesagt?
Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel heute angesprochen gesagt. Aber was ich den Leuten immer erinnere, zum Abschluss mitgebe auch in Workshops und Seminaren. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch verdient einfach in seiner ganzen Identität gesehen zu werden. Und ich weiß es in meinem eigenen Alter, das ist nicht immer ganz einfach. Man kann nicht immer alles nachvollziehen oder verstehen, aber ich glaube, dass muss in dem Fall auch gar nicht sein. Und deswegen würde ich ja wünschen, dass wir uns einfach bemühen, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und andere Menschen einfach in keiner Weise irgendwie Leid zuzufügen.
Vielen, vielen Dank für die schönen letzten Worte von dir jetzt.
Ja, und möchtet ihr auch etwas teilen, dann schreibt uns gerne. Wir wollen euch eine Stimme geben. Alle Informationen findet ihr unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de oder hier in den Shownotes. Hinter dem Podcast steht die Landestelle BW Wegbegleiter.
Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für Baden-Württemberg. Wir beraten und begleiten Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind sowie Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Hospiz und Sozialarbeit. Oder eben einfach alle, die Fragen in diesem Bereich haben. Unser Ziel ist es, Orientierung zu bieten und Unterstützung zu vermitteln und entlastende Angebote in ganz Baden-Württemberg sichtbar zu machen. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald.